Das Beste aus der SWR 3 Morning Show von heute.
Hallo, hier sind Annetta Politi
und Kemal Goga.
Streiche Mittwoch für viele, setze doch Freitag. Ja, und für alle, die sagen, komm, nach dem Feiertag habe ich noch einen Brückentag genommen, den Freitag. Und insofern doch ein klitzekleines verlängertes Wochenende. Dafür ist der Mai ja gar nicht mal so schlecht.
Und vor allem kann man den heutigen Tag ja nutzen, um mal kurz in die Garage, in den Keller oder sonst wohin zu gehen und mal seinen Bollerwagen wieder auszupacken, ne?
SWR 3 Land, ihr seid auch Fans, Bollerwagen und so. Ich gebe jetzt so lange Zeit, konnte ich mich damit überhaupt nicht anfreunden. Ich habe immer gedacht, das sind diese Holzgeschichten, weißt du?
Ja.
Wie du es so auf Bildern siehst, so dass du sagst, hier mit so einem alten Holzwagen wird da...
Genau, diese roten Räder, dann dieses rote Gestell, diese Metallstange, die sperrige.
Ich habe den Charme nicht verstanden. Überhaupt gar nicht.
So, das heißt also, im Hause Politik gibt es jetzt auch einen Bollerwagen?
Nee, gibt es nach Hamburg
noch nicht.
Nein, es gibt keinen, aber ich kann auch erklären, warum. Weil ich meine, klar, wenn man x-mal im Zoo oder in irgendwelchen Freizeitparks unterwegs ist, sieht man es, dass gefühlt jeder so einen Bollerwagen besitzt, und zwar diese kleinen, leichten, faltbaren.
Ja.
Und da erschließt sich mir der Sinn, weil ich sage, ah, okay, krass, du kannst ja alles reinmachen, wirklich alles, inklusive der Kinder, und sagen, okay, komm, jetzt ziehen wir euch mal eine Runde lang. Aber die sind auch, machen wir uns nichts vor, teuer.
Es ist teuer, aber Gott sei Dank, du kannst ja so, wie du gerade schon gesagt hast, im Zoo oder sonst wo auch mieten. Aber mit den Jungs dann morgen so, ne? Es ist irgendwie so eine Tradition, da gehört da so eine fette Boombox noch dann da drauf. Aber ja, ich habe auch keinen. Aber man liebäugelt ja immer, wenn man so einen sieht. Das ist ja dieses neidische Blick, neidische Denken dann, ne?
Komplett. Der größte Neidfaktor wirklich im Sommer ist, wenn ich Menschen sehe, die mit so einem faltbaren Bollerwagen unterwegs sind, denke ich, das ist ja schon eine gute Sache.
Ich bin ehrlich gesagt immer noch mehr neidisch auf die Kinder, die dann darin liegen, weil die sind müde, kaputt und irgendjemand zieht sie. Und dann denke ich, ich wäre auch gerne da drin.
Das stimmt. Tiefenentspanntes Reinstarten in den Mittwochmorgen mit der SWR 3 Morning Show. Wir freuen uns schon so ein bisschen, dass der Frühling sich so langsam einschleicht hier bei uns.
Ja, unter anderem auch direkt mit dem Bollerwagen. Morgen ist es ja wieder soweit und das Thema beschäftigt euch. Dazu gerade eben schon eine Kaufempfehlung von Martina Müller bekommen, die uns so faltbare Bollerwagen auch empfiehlt. Mhm. Aus Bingen haben wir auch noch eine Mail bekommen. Mein 3,5-jähriger Sohn hatte sich leider den Oberschenkel gebrochen. Deshalb haben wir uns einen Ulfbo zugelegt. Jetzt fragt man sich, was ist ein Ulfbo? Ein ultraleichter, faltbarer Bollerwagen.
Wow.
Aber geile Abkürzung, ne?
Ja, total.
Der Ulfbo. Holst du mal den Ulfbo?
Ja, natürlich. Holst du mal.
Ich fahre heute mit dem Ulfbo.
Ich oute mich ja. Ich fand, weißt du, den Ausdruck Bollerwagen, der ist halt ziemlich uncool. Deswegen kam das für mich auch nie in Frage. Und ich dachte immer so, selbst mit kleinen Kindern so, willst du ja nicht machen. Das Äußerste, zu dem ich mich durchringen konnte, war so ein Rucksack mit einer Kühlung drin, ja, wo ich dachte, das sieht vielleicht noch einigermaßen okay aus. Du musst nicht so einen Bollerwagen schleppen.
Okay, aber ein Ulfbo hört sich viel besser an.
Ganz ehrlich, ein Ulfbo kann natürlich super viel transportieren, was du selber dann nicht mehr auf dem Rücken tragen musst.
So.
Insofern, Daumen hoch für den Ulfbo. Wenn die Dinger noch nicht so teuer wären. Moment mal, wie ist das denn mit der Steckdose beim Balkonkraftwerk? Ja, wir hatten es ja gestern hier von den kleinen Solarzellen für den Balkon, gibt es ja gerade beim Discounter, für 200 Euro. Viele von euch, die sich dann gemeldet haben, gesagt haben, Moment mal, wir sind da noch ein bisschen unklar in Sachen Steckdose. So, Lena Stadler aus der SWR3 Wirtschaftsredaktion. Dazu schauen wir jetzt noch mal ganz kurz, wie so ein Balkonkraftwerk funktioniert.
Ein Balkonkraftwerk ist im Prinzip eine Mini-Photovoltaikanlage, mit der man Strom für den eigenen Gebrauch produziert. Und das Ganze geht so, ein Kühlschrank zum Beispiel ist an unser Hausstromnetz angebunden und frisst den Strom, der darin fließt. Das Balkonkraftwerk funktioniert genau andersrum. Man schließt es über einen Stecker ans Hausnetz an und es liefert Strom, den man dann sofort wieder verwenden kann. Für zum Beispiel eben den Kühlschrank, den Föhn, das Radio, was auch immer. Und wenn man ein bisschen mehr Geld investieren möchte, dann kann man so eine Mini-Photovoltaikanlage auch mit einem Speicher bekommen. Da muss man den Strom nicht sofort verbrauchen, sondern kann ihn für später aufheben, wenn die Sonne dann nicht mehr scheint.
Also einfach an unsere Steckdose anschließen. Es gibt aber auch extra Energiesteckdosen. Brauchen wir die?
Es gibt kein richtig oder falsch, aber es gibt unterschiedliche Meinungen, welche man nehmen sollte. Der Verband der Elektrotechnik VDE hat lange die Meinung vertreten, es braucht eine besondere Steckdose, nämlich von Wieland. Eine Schuko-Steckdose, also so eine, wie wir sie eh schon zu Hause haben, sei ein Sicherheitsrisiko. Nachteil an der Wieland-Steckdose, sie muss extra vom Elektriker eingebaut werden. Mittlerweile ist der Verband aber umgeschwenkt und sagt, man dulde auch einen Schuko-Stecker. Die Bundesnetzagentur und auch viele Kundinnen und Kunden sind ebenfalls der Meinung, eine einfache Schuko-Steckdose reicht aus.
Aha, Unser nächster Patient ist auch schon da und hat einen ganz dicken Kuschelpulli an.
SWR 3, die Tierdocs.
Was hat er dann?
Mit Dr. Hart.
Ein Arzt der Leidenschaft.
Und Dr. Zart.
Nicht so fest.
So, was haben wir dann?
Es ist ein Schaf.
Und was hat es dann?
Es mäht nicht mehr.
Wie, mäh mal laut? Mäh doch, mäh mal leise. Also ich weiß nicht, wo jetzt da das Problem sein soll.
Naja, jetzt wo es schon mal da ist, sollten wir schon einen medizinischen Check-up machen.
Memo an mich selber, Dr. Zart, die Wortspiele austreiben.
Och, Meno.
Hättest du es mal mit Fleisch nicht probiert?
Nein, es mäht ja nicht. Das heißt, es frisst nicht.
Ach so, Sie meinen, es mäht nicht mehr Ihre Wiese bei sich zu Hause?
Genau.
Ja, was jetzt, nee oder jo?
Ja.
Also nee. Und seit wann mäht es nicht mehr?
Seit wir diesen Mähroboter haben. Doch.
Na, dann ist der Fall doch klar. Das Schaf hat Angst, dass es von einer Maschine ersetzt wird und hat deshalb die Arbeit eingestellt.
Ist der ein bisschen blöd, der laufende Wollpulli? Soll er doch froh sein, dass er nichts mehr schaffen muss?
Naja, wenn Sie das sagen...
Bei uns ist es anders. Wir schaffen gern am Schaf, weil wir müssen ja noch hinter den Anbau finanzieren. Deshalb Schafe, Schafe, Häusle bauen. Da die Rechnung. 870 Euro brauchst du Quittung.
Nee.
Na dann halt nicht.
Bald wieder.
Was hat er dann?
Welche Filmreihe hat eigentlich die meisten, ja, Folgen?
Oh Gott, also Star Wars hat ungefähr 9, ja, Star Wars.
Star Wars, James Bond natürlich.
James Bond
hat, glaube ich, so um die 24, also ja. Schon ziemlich viele. Aber ich glaube, Fast and Furious kommt in die Liga der Zweistelligen.
Ja, also 3 habe ich mal geschafft, davon anzuschauen.
Bei Fast and Furious.
Genau, und da habe ich gesagt, okay, Prinzip haben wir verstanden. Es ist schnell, es ist heiß, es ist Vin Diesel auf jeden Fall. Und ich glaube, seit 21 Jahren gibt es schon Fast and Furious.
Noch keine einzige habe ich gesehen, aber ich weiß grob, um was es geht.
Genau. Ja, auf jeden Fall, ja, gibt's jetzt im Kino den 10. Teil und wieder mit dabei Vin Diesel. SWR3-Filmfrau Anna Wollner, gibt's da überhaupt noch was Neues an der Story?
Wer bitte braucht denn schon eine Story, wenn es um heiße Autos, so. Action, Freundschaft, Zusammenhalt und Familie geht? Diesmal in einer Art Best-of-Version, weil wirklich jeder und jede, die jemals bei Fast and Furious dabei war und noch lebt, einen Auftritt bekommt. Darunter 4 Oscar-Gewinnerinnen wie Helen Mirren, Charlize Theron, Brie Larson und die legendäre Rita Moreno. Dann geht's auch noch um Rache, denn Don Toretto, also Vin Diesel, soll sterben. Zumindest will das der Bösewicht Dante, gespielt von Aquaman Jason Momoa.
Erinnerst du dich an meinen Vater?
Hernan Reyes.
Mein Vater war ein furchtbarer Mann. Ganz böser Daddy. Aber ich habe ihn irgendwie gemocht. Und du hast ihn mir weggenommen, als du unser Geld gestohlen hast und uns ihn nicht zurückgelassen hast, außer Leid.
Tja, deswegen bin ich doch hier. Ich will dein Leiden beenden.
Dantes Druckmittel, alle, die Don Toretto in sein großes, muskelbepacktes Herz geschlossen hat, sollen sterben. Das ist der Garant für jede Menge spektakuläre Action.
Jason Momoa, du hast ihn gerade schon erwähnt, gibt ja sein Debüt hier als Bösewicht Dante. Der ist ja vorab schon mit wirklich viel Lob überschüttet worden. Wie macht er sich?
Ich war echt skeptisch, aber der hat mich hier wirklich gehabt. Der spielt das in so einer Mischung aus Bond-Bösewicht und Captain Jack Sparrow, einen sehr exaltierten Psychopathen, und das macht er einfach nur geil. Also von dem werden wir zum Glück noch mehr sehen. Nach dem Abspann gibt's noch eine Post-Credit-Szene, die ist so cool, dass es in meiner Vorführung gestern Abend sogar Szenenapplaus gab. Ich sag nur Überraschungsgast Dwayne The Rock Johnson. Fast and Furious 10 bietet nämlich schon einen ziemlich großen Cliffhanger zu Nummer 11 und eventuell, ganz eventuell, gibt's ja sogar noch Teil 12. Ich stehe ja absurderweise auf diese testosterongesteuerten PS-Boliden. Deswegen gibt es 4 von 5 Elchen.
Also 4 von 5 Elchen. Lohnt sich also noch einzusteigen bei Fast and Furious, ja. Für alle, die noch nicht dabei sind.
Du hast noch 9 vor dir, ja, wenn du dann den 10. noch sehen
kannst
möchtest.
Komm, ist doch egal. Kannst du an dem Wochenende alles durchgucken und kannst ja davon ausgehen, wollen dann irgendwann auch, wie James Bond, irgendwie im 20er-Bereich landen. Deswegen schnelle Glaubensfrage heute Morgen. Und zwar, ist es okay, die Kollegen vorzuwarnen, wenn auf der Strecke zur Arbeit ein Blitzer steht?
Ja.
Wow.
Ja, dann kommen wieder diese endlosen Mails und WhatsApp-Gruppen und überhaupt und tralala. Ja, aber man kann doch auch einfach mit angemessener Geschwindigkeit fahren.
Ist das jetzt dein Ernst?
Ich bekomme jeden Tag 300 Mails, dann bin ich in 300 WhatsApp-Gruppen, und wenn ich jetzt dann noch sage, hey, hier steht ein Blitzer, da steht ein Blitzer und überhaupt, ich fahre einfach mit angemessener Geschwindigkeit fertig aus, und wenn es mich erwischt, hat es mich erwischt, gut.
Okay, mal der Korrekte.
Nein, aber wenn es mich erwischt, ist doch mein Problem.
Ja, ja, klar, ist ja alles in Ordnung. Ich sage vielen Dank, liebe Kollegen, dass die anderen mitdenken, das könnte sich entwickeln zu meinem super Lieblingskollege bei SWR Dreiland. Wir wollen wissen, wie seht ihr das? Ist es in Ordnung, 07221 2011? Oder sagt ihr, wie Kemal, nee, finde ich nicht okay. Die sollen lieber mal angemessen fahren.
Kleine Glaubensfrage am Morgen. Hey, was kommt als nächstes? Oh, übrigens, hier sind die Brötchen im Angebot. Dann ist das der nächste Verteiler,
nee,
oder was?
Aber darum geht's doch gar nicht. Du warnst doch einfach vor und du sagst, hey, komm, hier, pass mal auf. Es geht ja nicht um Blitzer, der vor einer Schule steht, ja?
Ja.
Da sind wir uns ja einig.
Ja.
Sondern wenn der irgendwo, ich weiß nicht, in der Pampa steht und du sagst, gut, da hätte er jetzt keine Berechtigung. Und eine kleine Vorwarnung an die Kollegen ist vielleicht angemessen. Deswegen, wie seht ihr das Ganze? Kann man sich ja dran ein bisschen reiben.
Kemal for President. Kemal, wir sind an deiner Seite. Jawohl, es ging um unsere Glaubensfrage heute Morgen. Ist es okay, wenn man feststellt, auf dem Weg zur Arbeit befindet sich ein Blitzer, die anderen Kollegen vorzuwarnen? Also ich sag mal so, nicht klar Schule, Kindergarten oder was auch immer, sondern irgendwo, wo man das Gefühl hat, hey, also an der Stelle könnte es vielleicht sein, dass sich jemand nur die Taschen voll machen will.
Das heißt, dann kriege ich wieder eine Mail, ich bin dann wieder in irgendeine WhatsApp-Gruppe eingeladen, hier, Blitzer steht hier und dort, es nervt einfach, ich habe schon genug um mich herum. Ich sag, nee, ist in Ordnung, ich fahre einfach mit angemessener Geschwindigkeit und wenn es mich vielleicht doch treffen sollte, bin ich auch irgendwo selber schuld.
Es ehrt dich sehr, du bist der Korrekte.
Guten Morgen, ihr zwei. Hier ist Diana aus Ulm. Ich bin eindeutig für Team Kemal, weil jeder selber dafür verantwortlich ist, wie schnell er fährt. Jeder hat es selber in der Hand. In Deutschland sind die Strafen fürs zu schnelle Fahren extrem niedrig. Ich finde persönlich zu niedrig. Und von dem her sind die Leute, die schneller fahren, einfach selber schuld und machen es meistens auch bewusst. Natürlich ist es blöd, wenn man mal gerade so vor sich hinträumt und dann aus Versehen zu schnell fährt, aber dann ist es halt so.
07221 2011. Uwe, wie ist deine Meinung?
Ja, ich bin Taxifahrer und ich bin auf alle Fälle dafür. Weil wir sind den ganzen Tag auf der Straße und müssen die Klöllchen auch selber bezahlen und von daher bin ich dafür.
Okay, alles klar. Danke dir dafür, mein Lieber.
Jo, tschö.
Kemal und Anetta hier. Wer spricht und von wo? Hallo.
Hallo, der Frank ist hier und der spricht aus dem Auto.
Frank, was sagst du?
Ja und nein. Es kommt drauf an, wo. Innerhalb der Stadt würde ich niemals jemanden warnen, weil wer in der Stadt zu schnell fährt, nee, kein Verständnis für. Auf Landstraßen, okay, da kann man drüber nachdenken, je nachdem, was das für eine Stelle ist, jemanden zu warnen. Aber innerhalb von der Stadt bin ich der Meinung, da hat man anständig zu fahren und da wird auch von mir keiner gewarnt.
Alle Vernünftigen sind unterwegs heute Morgen, ne? Keiner würde warnen.
Guten Morgen. Also, ich verstehe diese Frage überhaupt nicht. Natürlich ist es okay, jemanden zu warnen. Scheiß Blitzer. Also wirklich.
Wir schauen auf die Schlagzeilen des Tages, was uns heute erwartet und schauen auf den Prozess um die geplante Karl-Lauterbach-Entführung, der heute in Koblenz beginnt. Die Angeklagten werden ja der Reichsbürgerszene zugeordnet. Jan Rathje, Rechtsextremismusforscher am Center für Monitoring, Analyse und Strategie. Wie groß ist denn die Bedrohung durch die Reichsbürgerszene aktuell?
Ganz grundsätzlich lässt sich schon mal sagen, dass aus diesem Milieu heraus Gewalttaten gezielt geplant werden, dass immer wieder Waffen innerhalb dieses Milieus gefunden werden und gleichzeitig ist es auch so, dass es innerhalb dieses Milieus auch handfeste Verbindungen in den traditionell organisierten Rechtsextremismus hinein gibt und die Ideologie selbst ein Opfernarrativ verbreitet, demzufolge das deutsche Volk durch eine bösartige Verschwörung ausgelöscht werden soll, in dessen Händen sich auch die Bundesrepublik Deutschland befindet. Und daraus kann sich auch ein bestimmtes Handeln entwickeln, das auch in Gewalt münden kann.
Jetzt gehen bundesweit Fachleute mittlerweile von rund 21.000 Reichsbürgern aus. Der Staat nimmt die Szene zunehmend ernster. Das zeigen auch Prozesse wieder heute gegen die 5 Angeklagten. Was muss ich denn noch tun, um das Problem Ihrer Meinung nach in den Griff zu bekommen?
Also es gibt verschiedene Dimensionen, wie man sich mit dem Problem auseinandersetzen kann. Grundsätzlich würde ich sagen, dass in der Gesellschaft dieses Milieu verharmlost wird als Spinner etc. und dabei völlig untergeht, dass es eben konkrete Verbindungen zum Rechtsextremismus gibt. Und ganz konkret geht es auch darum, dass dieses Milieu weiter entwaffnet werden muss. Viele Menschen aus diesem Milieu haben legal Waffen in ihrem Besitz, entweder weil sie einen Jagdschein gemacht haben, im Schützenverein als Sportschützen aktiv sind, vielleicht bei der Bundeswehr aktiv sind oder gewesen sind, bei der Polizei gewesen sind. Dort brauchen wir eine stärkere Sensibilisierung von bestehenden Organisationen, die auch solche Angehörige dieses Milieus auch gar nicht in ihren Reihen haben wollen.
Wir stellen uns hinten an beim Wetter. Ja, zuerst die Natur, die hat den Regen bekommen. so langsam kriegen wir ein bisschen wärmere Temperaturen. Ja. Wetterfrau Lea Spindler, auf welche Temperaturen dürfen wir uns denn einstellen?
Also die gute Nachricht ist, nach den vielen nassen Tagen bleibt es jetzt erstmal trocken. Nur die Temperaturen, die brauchen halt noch so ein bisschen. Also morgen sind höchstens 19 Grad drin. Für die meisten werden es eher so 15, 16 Grad sein. Das liegt am kalten Nordostwind, den wir gerade haben. Und den bekommen wir auch am Freitag nochmal zu spüren. Daher haben wir dann auch da in manchen Regionen knapp an die 20 Grad. Aber wärmer wird es dann halt auch erstmal nicht. Rheinland-Pfalz wird auf jeden Fall schon mal ein Stück sonniger als Baden-Württemberg. Und vor allem immer gut mit Sonnenmilch eincremen, wenn es rausgeht, weil es ist halt dieser kalte Wind, der trügt so ein bisschen. So richtig muckelig warm ist es nicht, aber die Sonne hat halt richtig Power und der UV-Index, der liegt schon überall im hohen Bereich jetzt.
Also ehrlich gesagt, an Sonnenmilch hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja, ist aber tatsächlich wichtig.
Am Sonntag, der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen in der App, 25, 26 Grad, kann es sein?
Ja, kann schon sein. Also ab Samstag lässt dann der kalte Wind nämlich nach und dann kommt die wärmere Luft zu uns. Heißt, am Samstag sind wir dann bei so einem Sonne-Wolken-Mix bei 22, 23 Grad. Stellenweise am Sonntag geht es dann nochmal rauf und deswegen so 25 plus Grad sind schon drin. Aber wir bekommen dann halt auch wieder eine ziemlich hohe Luftfeuchtigkeit. Heißt, es wird wieder örtlich ziemlich schwül und dann kann es gerade am Sonntagnachmittag auch das ein oder andere Gewitter geben. Aber alles in allem liegt wirklich ein passables langes Wochenende vor uns.
Kleines Horrorszenario für alle, die mit dem Flieger unterwegs sind. Man kommt an, aber der Koffer ist weg. Mhm. Hier ist die SWR3 Morning Show.
Aber dafür gibt es ja diese Ortungstracker, wirfen ja einige immer in ihr Gepäck, ne, damit sie per App sehen können, wo der Koffer nämlich ist. Allerdings, einige Airlines haben diese Tracker verboten wegen angeblicher Brandgefahr.
So, jetzt gibt es aber eine neue internationale Regel und die, zack, zack, erlaubt eben solche Tracker im Fluggepäck. Sascha Kaup aus der SWR3 Morning Show. Team, woher kommt denn der Sinneswandel?
Diese Mini-Tracker oder auch Tags genannt, die sind einfach relativ neu und es gab wenig Erfahrung damit in Flugzeugen. Darum haben einige Airlines gesagt, diese Dinger dürfen nicht ins Gepäck, weil da ja auch kleine Batterien drin verbaut sind und die könnten Feuer fangen. Mittlerweile ist aber klar, diese Mini-Batterien sind kein Risiko. Da kann nichts anbrennen im wahrsten Sinne und darum hat die internationale Zivilluftfahrtorganisation diese Tags jetzt erlaubt. Natürlich gibt es aber Grenzwerte, wie viel Lithium in diesen kleinen Knopfbatterien verbaut sein darf. Aber diese Werte werden von allen gängigen Trackern eingehalten.
Jetzt haben wir noch andere elektrische Geräte, die wir mit in den Flieger nehmen. Hier Handy, Laptop, Kopfhörer, Powerbank. Worauf müssen wir da achten?
Im Handgepäck sind die meisten Kleingeräte erlaubt. Falls ein Akku mal anfängt zu brennen, dann kann das Personal in der Kabine ja recht schnell reagieren. Strenger sind die Regeln aber für Koffer, die wir aufgeben. Weil ein Feuer im Frachtraum, klar, das kann sehr gefährlich werden. Und darum gibt es auch hier Grenzwerte für die Akkuleistung des jeweiligen Gerätes. 100 bis 160 Wattstunden sind da erlaubt. Kurzes Beispiel, ein Standard-Laptop-Akku, der hat so um die 50 Wattstunden. Das wäre also kein Problem. Dazu kommt dann noch, die Geräte im Gepäck müssen ausgeschaltet sein und einzelne Ersatzbatterien dürfen nicht in den Koffer. Powerbanks sind damit verboten und gehören ins Handgepäck.
Ich bin mal rausgezogen worden, aus dem Flieger.
Ja.
Ich saß schon drin und dann hieß es, ist das Ihr Gepäckstück? Es vibriert und ich...
Was war's?
Ich hatte den Wecker mitgenommen und der ist losgegangen. Das sind ziemlich heftige Bilder aus Italien und Kroatien, die wir da heute Morgen sehen. Nach heftigen Regenfällen an der Adria ist es teilweise zu schweren Überschwemmungen gekommen. Viele Urlaubsorte, wie jetzt auch zum Beispiel Rimini, sind betroffen. Wetterfrau Lea Spindler, wie sieht denn der Blick jetzt nach vorne aus für die Menschen vor Ort? Beruhigt sich da das Wetter?
Also dieses riesige Tief hängt dort ehrlich gesagt so richtig fest und wabert jetzt auch in den nächsten Tagen noch weiter dort rum. Das verschiebt sich nur ganz leicht mal nach Süden. Italien trifft es auch in den nächsten Tagen immer wieder mit heftigem Regen und Unwetter. Die Balearen könnten noch glimpflich davon kommen. Also wenn, dann könnte Menorca noch was vom Regen abbekommen. Nach Norden zu schwächt sich dieses Tief jetzt langsam ab, aber es löst sich halt einfach nicht auf. Am heftigsten treffen die Unwetter jetzt in den nächsten Tagen also nochmal Mittel- und Süditalien, auch Südkroatien, den Kosovo und Albanien. Also auf diese Überschwemmungsregionen kommen jetzt quasi noch mehr Unwetter zu. Und wer sich jetzt überlegt hat, vielleicht auch in diese Region in Urlaub zu fahren, ist es vielleicht doch die bessere Idee, in Deutschland zu bleiben. Wir liegen nämlich gerade auf so einer Brücke zwischen zwei Hochs, also einem über den Azoren und einem über Nordrussland. Und bei uns wird es jetzt in den nächsten Tagen ziemlich freundlich und ab Samstag dann auch warm.
SWR 3, die Morning Show. Montag bis Freitag von 5 bis 10.